und herzlich willkommen zum DJV Thüringen Podcast, eurem Ohr direkt in der Geschäftsstelle des DJV Thüringen. Hier ist Mariana aus dem Vorstand des Landesverbandes. Die Weichen für die Richtung, die Thüringen medienpolitisch einschlägt, stellen in den Landtagsfraktionen die medienpolitischen Sprecherinnen und Sprecher. Sie tauchen tief in die Themen ein und beraten ihre Fraktionen. Vor einigen Wochen haben wir in unserem Podcast eine Reihe gestartet, in der wir nach und nach vorstellen wollen, wer sich im Landtag mit Medienthemen beschäftigt. Heute ist Madeleine Hänfling, medienpolitische Sprecherin der Bündnis 90 Die Grünen und Vizepräsidentin des Landtags bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
Madeleine, welche sind denn die medienpolitischen Schwerpunkte, die sich für dich gerade am stärksten herauskristallisieren? Womit beschäftigst du dich derzeit?
Also wir haben uns natürlich in den letzten Monaten sehr viel mit dem MDR-Staatsvertrag beschäftigt. Das war ja ein sehr langer und sehr anstrengender Prozess. Aber ich glaube, gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie ist nochmal ziemlich deutlich geworden, dass auch die Frage von Medienbildung, Medienkompetenz eine ganz enorme Rolle spielt und natürlich auch Digitalisierungsprozesse da einfach wirklich extrem wichtig sind. Und sich natürlich die Frage, die wir uns auch schon vor Corona gestellt haben, also wie können wir tatsächlich medienkompetente Menschen in unserer Gesellschaft bilden, die hat sich nochmal viel verstärkter gestellt. Und gerade mit Blick auf die ganzen Verschwörungsmythen, die hier durch das Land geistern und durch das Internet geistern, glaube ich, stellt sich diese Frage nochmal viel drängender. Und ich glaube auch, dass wir als Land dort tatsächlich zwar in den letzten Jahren viel auf den Weg gebracht haben, ich aber ehrlicherweise sagen muss, dass insbesondere, wenn man sich die Implementierung in den Schulen anguckt, wir dann noch ganz schön viel Luft nach oben haben. Und das ist für uns hier auch ein ganz wichtiges Thema gewesen in den letzten Wochen.
Okay, wollen wir vielleicht mal beim Medienstaatsvertrag und dem MDR-Staatsvertrag anfangen. Wie hast du denn die Debatten darum erlebt?
Also man muss ja sagen, diese Debatte ging ja 5 Jahre.
Ja.
Ausgangspunkt war ja das Urteil zum ZDF und die Frage, wie sozusagen der Rundfunkrat zusammengesetzt werden muss und wie viel Staatsferne da rein muss. Und man muss sagen, wir waren jetzt die letzte Anstalt, die letzten 3 Länder, die dieses Thema dann tatsächlich auch umgesetzt haben. Das ist natürlich insofern auch eine Schwierigkeit, weil wir eine 3-Länder-Anstalt sind mit dem MDR und wir halt eben nicht einfach als einzelnes Bundesland diese Debatte führen, sondern wir müssen die in 3 Ländern führen. Und es war insofern anstrengend, weil die Konstellationen innerhalb der Bundesländer sehr unterschiedlich sind, was die Regierungen betrifft. Und wir, ich sag mal, mit einer äußerst sturen CDU konfrontiert waren, die viele wichtige Fragen auch blockiert hat. Und am Anfang wollten die auch tatsächlich nur sozusagen darüber reden, wie kriegen wir die Staatsferne hergestellt. Und da haben wir dann aber gesagt, es kann nicht sein, dass man nach 30 Jahren dieses Staatsvertrages einfach sozusagen nur das Minimum ändert. Wir müssen grundsätzlich darüber reden, was sich da ändern muss in diesem Staatsvertrag. Und das war sicherlich auch mit ausschlaggebend dafür, dass das dann so lange gedauert hat und auch zwischendurch immer mal wieder brach lag. Und dann haben wir das ja tatsächlich dann letztes Jahr irgendwie endlich zugekriegt. Was interessant daran war, weil es war ein ganz anderer Prozess, weil auf einmal 3 Parlamente miteinander sprechen mussten. Und das musste man erstmal organisieren, weil dafür gibt es sozusagen keine Formate. Ja? Ja. Also gemeinsame Ausschusssitzungen oder sowas von 3 Parlamenten ist jetzt was relativ Ungewöhnliches. Und deswegen war das ganz spannend, diesen Prozess mitmachen zu können, aber nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Das auf gar keinen Fall, ja.
Wie zufrieden bist du denn mit dem Ergebnis, was jetzt rauskam?
Ich hätte mir natürlich da noch viel mehr gewünscht. Aus grüner Perspektive haben wir aber durchaus ein paar Erfolge. Also gerade was sozusagen bestimmte gesellschaftliche Gruppen im Rundfunkrat angeht, haben wir einfach tatsächlich wirklich wichtige gesellschaftliche Gruppen dort rein verhandelt. Wir hätten uns auch vorstellen können, sozusagen die Staatsbank komplett rauszunehmen. Also aus unserer Perspektive hätte da niemand aus irgendeiner Staatskanzlei im Rundfunkrat sitzen müssen. Und es ist natürlich auch schade, dass zum Beispiel der Freien Rat oder sowas nicht mit drin sind. Da hoffen wir jetzt sehr darauf, dass wir das über einen Landtag geregelt bekommen, dass sie damit reinrutschen. Und ja, sicherlich hätte man modernisierungstechnisch da noch viel mehr machen können, aber man muss halt dann auch immer auch gucken, wo sind die Grenzen mit denjenigen, mit denen man verhandelt. Was ich mir gewünscht hätte, wäre gewesen, dass man die grundsätzliche Frage stellt, was sind eigentlich die gesellschaftsrelevanten Gruppen in den 3 Bundesländern? Und zu diesem Punkt sind wir aber gar nicht gekommen, sodass wir dann am Ende nur noch die Frage im Raum stehen hatten, schmeißen wir jetzt jemanden raus? Ja, also ich sage da immer, die Opfer des Stalinismus, das kann man alles machen, aber die Frage ist halt, welche gesellschaftliche Relevanz hat so eine Gruppe noch? Ja? Oder müssen da immer noch so viele Arbeitgeber drin sein? Das sind alles so Sachen, die wir gerne tiefergehend auch angefasst hätten. Aber am Ende war es dann eben so, dass niemand wirklich bereit war, dort Gruppen auch tatsächlich rauszunehmen und auszutauschen. Und deswegen haben wir leider nur eine Aufstockung der Plätze hinbekommen.
Ja, da sprichst du ganz wichtige Themen an. Also eine Gruppe, die das Nachsehen hatte beim Rundfunkrat, sind wir als Deutscher Journalistenverband. Ja. Bisher haben wir uns die Sitze immer mit dem DGB und dem Beamtenbund geteilt. Die haben jetzt beide feste Sitze, der DJV ist damit raus. Und wir waren bisher das einzige Fachgremium, was im Rundfunkrat vertreten war. Wir haben jetzt noch die Chance, über diese gesellschaftliche Relevanz reinzukommen, aber auch die muss uns erst zugesprochen werden von der Politik. Wie wahrscheinlich siehst du es denn, dass der DJV als Fachgremium da eine Chance bekommt?
Also ich glaube schon, dass in den Ländern anerkannt ist, dass der DJV ein wichtiger Partner ist, der an der Stelle aus unserer Sicht auch damit reingehört. Deswegen gehe ich schon fest davon aus, dass der DJV über einen der Sitze der Landtage tatsächlich dann auch wieder im Rundfunkrat vertreten sein wird. Wir diskutieren das ja hier auch schon intern so ein bisschen, wie wir das machen. Die Frist läuft ja noch für die Bekundung. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass über einen der Landtage der DJV auch mit reinkommen wird. Aber das sind halt genau solche Sachen. Es gibt da halt sehr krasse Beharrungskräfte von ganz unterschiedlichen Gruppen. Also man kann jetzt gar nicht sagen, irgendwie sind nur die, sondern ne, das sieht man halt eben an dieser Stelle auch ganz deutlich. Dass dann halt DGB und Beamtenbund an der Stelle halt einfach sagen, ja, das sind halt jetzt unsere Plätze und fertig ist der Lack. Das sind halt auch so Sachen, die sehr ärgerlich sind und wo wir uns da auch mehr Flexibilität gewünscht hätten. Aber das war halt am Ende nicht Mehrheitsmeinung. Das ist ein bisschen das Problem. Aber aus unserer Perspektive glaube ich, dass der DJV, wir stimmen uns ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Sachsen und Sachsen-Anhalt ein bisschen ab, da auf jeden Fall einen Platz bekommt, weil es ist ja auch nicht sinnvoll, wenn immer nur die gleichen Gruppen dann auch aus den unterschiedlichen Landtagen in den Rundfunkrat bekommen. Also es ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, da eine höhere Pluralität sicherzustellen, eben über diese Sitze. Je nachdem, wie sich jetzt auch Sachsen-Anhalt schüttelt nach der Wahl.
Wir werden sehen, ja.
Da werden wir sehen, was passiert. Die haben ja, glaube ich, heute sich konstituiert als Landtag. Das heißt, die sind dann jetzt auch wieder in der Lage, theoretisch zumindest, sowas umzusetzen. Und dann müssen wir auch schauen, wie die sich da entscheiden. Genau.
Du hast gerade auch schon den Freien Rat angesprochen. Das ist ja auch so ein Punkt, den wir als DJV, als Gremium, stark kritisiert haben. Es gibt beim MDR einen Freien Rat, aber keinen Freien, der in der Personalrat sitzt, also in der wirklichen Personalvertretung. Das heißt, eine rechtssichere betriebliche Mitbestimmung haben die Freien nicht. Sie machen aber einen sehr großen Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Und die Pandemie hat gezeigt, wie schnell diese Personen dann im Regen stehen gelassen werden. Wir haben von Kolleginnen und Kollegen gehört, die sich um ihre eigene Schutzausrüstung kümmern mussten, die natürlich auf das Einkommen angewiesen waren, aber plötzlich ohne Schutz draußen unterwegs sein mussten oder sich eben das selber finanzieren müssen. Und dass da viele Verlage und auch der Öffentlich-Rechtliche sehr lange keine Verantwortung übernommen hat für diese Menschen. Ist das für euch ein relevantes Thema, da darauf hinzuwirken, die Freien auch in den Personalrat zu bekommen, oder ist das Thema für euch durch erstmal?
Was heißt durch? Also was halt ärgerlich war, dass das sozusagen im Zuge der Verhandlungen bei den Ministerpräsidenten noch rausgeflogen ist.
Genau, es stand ja schon drin.
Genau, es stand drin und das ist dann in einer Verhandlungsrunde bei den Staatskanzleien wieder rausgeflogen, was für uns extrem ärgerlich war, weil wir sozusagen eigentlich auch darauf vertraut haben. Ich weiß gar nicht, auf welche Intervention von welchem Bundesland. Ich gehe mal davon aus, dass es Thüringen nicht war. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass eine der anderen beiden Bundesländer da tatsächlich auch nochmal interveniert hat und das auch abgeschwächt hat. An der Stelle, das finde ich schon ziemlich ärgerlich. Ich sehe diesen Staatsvertrag tatsächlich nicht mehr als dieses starre Konstrukt, als dass es mal gesehen wurde. Ich finde, man muss da viel flexibler damit umgehen. Was nicht geht, ist, dass wir jetzt wieder 30 Jahre warten, bis wir das Ding ändern. Und ich glaube schon, dass man auch da weiter verhandeln muss bei Fragen, die da weiterhin im Raum stehen. Und das ist eine davon. Das ist auch das, was wir in den Reden im Landtag immer gesagt haben. Wir sind der Meinung, dass das halt regelmäßig evaluiert werden muss und dass halt eben genau auch solche Punkte dann damit reingehören. Und es ist ja gerade auch mit der, du hast es gerade gesagt, mit der Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft halt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass die Freien da rausfallen. Und dementsprechend werden wir das sicherlich nochmal angehen, wenn wir sozusagen als Thüringer Landtag uns selber erstmal noch ein bisschen sortiert haben, wann auch immer das sein wird.
Ja, das steht ja auch noch zur Debatte. Da reden wir gleich noch drüber, was so die Aussichten für dich auch im Thüringer Landtag sind. Jetzt haben wir zwei Details abgearbeitet mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Wie stellst du dir denn eine Reformierung des Öffentlich-Rechtlichen vor? Was sind die Kernpunkte, bei denen du sagst, das muss auf jeden Fall angepackt werden?
Also ich glaube, wie bei vielen anderen Themen spielt da natürlich die Frage von Digitalisierung eine große Rolle. Also wie spielt der Öffentlich-Rechtliche seine Angebote aus? Wie lange ist analog sozusagen noch sinnvoll? Wir haben ja, also wir werden einfach noch eine ganze Zeit haben, in der wir einfach parallel Dinge fahren müssen, weil es eben noch ein Publikum gibt, das ganz klar noch auf die analogen Formate zurückgreift, die sozusagen 20.15 Uhr noch vorm Fernseher sitzen und tatsächlich 20.15 Uhr den Tatort gucken. Es wird sich aber immer mehr, glaube ich, dahingehend ändern, dass das nicht mehr, also so umso mehr die Leute dann quasi, ist jetzt ein bisschen gemein, aussterben, das ist aber ja leider genau das, was passiert, umso sehr wird sich auch, glaube ich, das Medienverhalten der Öffentlich-Rechtlichen anpassen müssen an den Konsum oder das Konsumverhalten der Menschen, die jetzt in meinem Alter sind und deutlich jünger sind. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, dass also zum Beispiel ich auch nur noch ganz selten gezielt zu einer bestimmten Uhrzeit den Fernseher einschalte, weil das einfach auch ganz häufig gar nicht in den Alltag passt und weil das Angebot natürlich ein anderes ist. Also das sind, glaube ich, Sachen, die ganz wichtig werden. Und welche Frage ich mir halt auch immer stelle, die ich auch immer gerne mit den Leuten vom Öffentlich-Rechtlichen diskutiere, ist halt die Frage, wie kommen wir denn dahin, wo die Leute sind? Ich glaube, dass wir da einfach teilweise Schranken haben, auch in Deutsch, also in der rechtlichen Situation, im Medienrecht, die aus meiner Sicht nicht mehr viel mit der Realität zu tun haben. Also diese dauerhafte Diskussion zwischen den Verlagen und dem Öffentlich-Rechtlichen, wer darf denn jetzt eigentlich wo und wie viel und wie viel dürfen sie denn schreiben und was ist denn sozusagen noch, ne, ist aus meiner Sicht keine besonders zielführende Diskussion mehr. Da müssen wir tatsächlich irgendwie weiterkommen. Wenn wir wollen, dass die Leute in der Lage sind, gute Nachrichten zu schauen oder auch zu lesen, dann müssen wir dahin, wo sie sind. Und das ist etwas, was, glaube ich, immer drängender wird. Und ich finde, da war die Corona-Pandemie jetzt auch nochmal ein ganz schöner Beschleuniger, um da auch nochmal offen zu legen, wo da einfach die Probleme liegen. Ne? Also wenn man sich anschaut, man muss ja nur mal bei YouTube gucken, wie viele Klicks dort bekommt, was die Leute sich da reinziehen. Und da kann einem schon irgendwie das kalte Grausen kommen. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht der Öffentlich-Rechtliche da auch in der Verantwortung und sind wir aber auch als PolitikerInnen in der Verantwortung, die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass das funktioniert.
Ja.
Und natürlich werden wir auch immer weiter, und das ist leider diesem tatsächlichen Rechtsruck in den letzten Jahren geschuldet, darüber diskutieren, ob der Öffentlich-Rechtliche jetzt eigentlich gut oder schlecht finanziert ist, ob er zu viel oder zu wenig bekommt. Ich finde diese Diskussion immer sehr verknappt, weil die Frage ist ja tatsächlich, was am Ende bei rumkommen soll. Und das steht dann halt eben weniger im Raum. Ich verstehe total, dass Leute sagen, gerade bei den Westanstalten, da muss nachgebessert werden und da sind auch in den letzten Jahren Sachen schiefgelaufen. Aber man kann sozusagen nicht auf der einen Seite mehr Qualität fordern und auf der anderen Seite aber sagen, wir wollen euch kein Geld dafür geben. Was für mich wichtig ist, ist, dass der Öffentlich-Rechtliche tatsächlich weiterhin die Gewichtung hat, die er auch wirklich braucht. Ich halte das für eine sehr essentielle Frage, dass man ein Programm hat, auf das sich alle verlassen können, ne, was klare Qualitätskriterien hat, wo es eine demokratische Überprüfung gibt, was sich einfach einbettet in einen demokratischen Rechtsstaat, um das mal so zu sagen, und auch in die Medienlandschaft dort. Das ist, glaube ich, eins der Themen. Und das Letzte ist die Frage, wie erreichen wir junge Menschen? Ich habe das auch immer wieder angesprochen, der KiKA ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Die Frage ist aber tatsächlich, wie schaffen wir es, die Kinder ab, sag ich mal, 12 spätestens, dann auch abzuholen, dass sie halt eben dann nicht einfach komplett zu YouTube wechseln, sondern halt eben auch tatsächlich weiterhin da Zuschauerinnen bleiben. Welche Formate sind da wichtig? Und da muss ich halt ehrlich sagen, fand ich sehr schade, dass das Angebot erstmal nur im Netz ausgestrahlt wurde, dass es kein analoges Angebot gab. Ich glaube, das wäre tatsächlich wichtig gewesen für die jungen Menschen. Und dann ist halt eben auch die Frage, wie bekannt ist das eigentlich unter den jungen Leuten und unter den Eltern? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir da immer noch einen Abriss haben. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und da wird es aus meiner Sicht immer um mehr als weniger Geld gehen. Aber das ist was vielleicht nicht so die populäre Meinung nach außen ist.
Das ist etwas, was mir bei der ganzen Debatte sehr häufig aufgefallen ist und negativ aufgefallen ist. Es wird dem Öffentlich-Rechtlichen oft vorgeworfen, dass sie zu wenig für die jungen Menschen machen. Und wenn man dann nachfragt, ja, kennt ihr denn Projekte wie Funk? Kennt ihr denn das, was die Sendung mit der Maus zum Beispiel geleistet hat während der Pandemie für kleine Kinder? Ja. Kennt ihr diese ganzen Projekte, die der Kika macht? Denn starrt man sehr häufig in leere Gesichter und meint ja, das guckt doch keiner. Das stimmt ja tatsächlich nicht, wenn man sich die Klicks anguckt. Es gibt so spannende Projekte, die Funk hochgezogen hat. Die machen ja genau das, was man eigentlich erwarten möchte. Die genau. Holen sich die YouTuber, die erfolgreich sind, wie Mr. Wissen2Go, wie MyLab, ziehen sie in ihr Programm rein und geben ihnen die Umgebung, damit sie Qualität weiterhin gut und regelmäßig liefern können. Und ich glaube, das müssen wir unterstützen, aber auch bekannter machen. Und
ja, auf jeden Fall.
Das kennen auch von der älteren Generation, glaube ich, zu wenige und kommen dann sehr leicht in das Kritisieren. Deshalb auch immer die gleiche Debatte, wenn es darum geht, wie wir die Rundfunkgebühren gestalten. Wenn mir Menschen sagen, ja, sie nutzen ja gar nichts, was ARD und ZDF macht, und dann fragst du, ja, guckst du denn, nutzt du denn Funk als App? Und so, ja, naja, damit das bezahlst du mit deinem Rundfunkbeitrag. Oh, okay. Also ich glaube, so dieser Widerspruch muss noch deutlicher werden, dass da Projekte laufen, dass diese Projekte Geld kosten und dass wir trotzdem den großen Tanker, also das, wo eingespart werden könnte, wo modernisiert werden muss, natürlich angehen müssen, ohne diese neuen Projekte kaputt zu machen.
Genau, das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir müssen da auch mehr an die Eltern ran. Ne? Also was ich zum Beispiel schade finde, ist, dass der Öffentlich-Rechtliche im Analogen ganz wenig Werbung für seine eigenen Sachen macht zum Beispiel. Ne? Also man,
das stimmt,
ne?
Ja.
Also auch bei Kika, wo ich immer so denke, warum gibt es denn nicht da auch eine Verknüpfung zwischen Kika und den weiterführenden Programmen? Ich meine, häufig haben ja Menschen vielleicht auch Kinder in unterschiedlichen Altersklassen und sowas alles. Da muss man tatsächlich, glaube ich, viel stärker drauf gehen, da die Eltern auch zu informieren, was es für Angebote gibt, aber auch Lehrerinnen und Lehrer. Ich fand halt zum Beispiel jetzt auch, das hat man in der Corona-Pandemie gemerkt, dass dann irgendwie Lehrer gesagt haben, ja, aber wir dürfen ja keine YouTube-Links versenden. Und dann habe ich gemeint, dann guck doch mal bitte, was der Öffentlich-Rechtliche für Angebote hat. Dort gibt es doch Sachen, die ihr nutzen könnt. Ja, also es gibt so viele Erklärvideos, die sozusagen, die man vertrauen kann, die man ohne Probleme den Kids auch irgendwie rübergeben kann. Und da merkt man einfach, dass das Angebot nicht bekannt ist. Und das meinte ich halt mit dem, hätte man das analog weitergesponnen, glaube ich, hätte das eine größere Breite bekommen. Aber man hat sich halt aus finanziellen, man muss ja ganz ehrlich sagen, man hat sich aus finanziellen Gründen ja dafür entschieden, es nur als Online-Angebot laufen zu lassen. Und das fand ich halt wirklich schade, weil ich glaube, da hätten wir mehr geschafft und hätten auch eine größere Breite an Menschen erreicht, wenn man das auch analog hätte noch weiterlaufen können. Vielleicht ja auf dem Kanal von Kika halt dann eben nach 21 Uhr oder wie auch immer. Das kann man aber nicht dem Öffentlich-Rechtlichen vorwerfen, sondern das ist natürlich eine Entscheidung gewesen, wie man die finanzielle Struktur da auch macht. Und ich finde halt auch, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen schade, dass wir immer irgendwie über die Finanzierung sprechen und über 5 Cent mehr oder weniger. Das finde ich auch eine sehr verkürzte medienpolitische Diskussion, an der ich mich auch sehr ungern beteilige, weil ich halt sage, ich glaube, ihr müsst dem ÖRR ganz klar rübergeben, was ihr wollt. Das ist ja auch eine Frage der Kommunikation. Und dann muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass sich in den letzten Jahren da auch einiges getan hat. Also immer sich hinzustellen und zu behaupten, es würde ja nichts passieren, ist halt auch einfach schlicht und ergreifend falsch. Und es ärgert mich massiv, weil wir ja auch als Abgeordnete beispielsweise ja auch immer die Berichte der jeweiligen Anstalten bekommen. Ja, also wir können das hier alles nachlesen und wir können auch nachlesen, was da passiert ist. Ich glaube, die wenigsten tun das tatsächlich. Und dann ist es halt natürlich einfach und es ist bei einigen natürlich auch die populistische Variante, dann vor allen Dingen nur über den Rundfunkbeitrag zu diskutieren. Gerne werden dann ja immer Leute vorgeschoben, die sich das nicht leisten können. Aber anstatt darüber zu reden, wie man dafür sorgen kann, dass halt Leute, die sich das nicht leisten können, eben befreit werden vom Beitrag, redet man dann halt über diese 50 Cent oder was auch immer es gerade genau ist, ja, die dann irgendwie das Fass zum Überlaufen bringen und tut damit der ganzen Sache, glaube ich, überhaupt keinen Gefallen. Und die Zahlen sprechen ja auch eine andere Sprache. Die meisten Menschen sind ja tatsächlich zufrieden mit dem Angebot. Natürlich wird es Veränderungen geben, ne? Also die Frage ist, haben wir noch 2 Mediatheken? Wahrscheinlich werden wir in absehbarer Zeit nicht mehr 2 Mediatheken haben. Das ist auch nicht schlimm. Ist dann im Netz, glaube ich, nicht mehr die relevante Frage. Aber wenn ich halt jetzt schon wieder sehe, dass zum Beispiel Nachrichtenmagazine, also kritische Nachrichtenmagazine gerade wieder bespart werden, da frage ich mich dann halt, das muss man dann halt auch kritisieren, weil da finde ich, sollten wir gerade in diesen Zeiten nicht sparen, dass sowas wie investigativen Journalismus tatsächlich auch ganz dringend braucht. Und das sind dann Sachen, die mich sehr ärgern, die dann aber wiederum in der breiten Bevölkerung keine Rolle spielen. Ja, ist dann wieder so eine Blasendiskussion. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade.
Hat natürlich auch was mit Medienkompetenz und Medienbildung zu tun, einschätzen zu können. Was ist denn das, was viel Geld kostet, was wir finanzieren wollen, also wofür wir als Gemeinschaft eintreten? Und was sind die Leistungen, die ja das private Fernsehen, der private Rundfunk übernehmen können, weil sie eben auf anderen Wegen ihre Finanzen regeln?
Ja, und man muss es ja auch immer im Verhältnis sehen. Wir haben ja hier mit den Radiosendern in Thüringen auch, finde ich, durchaus berechtigterweise auch immer Diskussionen um die Frage, muss denn der MDR so viel Werbung für sich machen? Ne? Das sind ja auch so Sachen, das finde ich auch total legitim, diese Diskussion zu führen, weil natürlich die privaten Radiosender nochmal ganz andere Schwierigkeiten haben und sich da auch ganz anders behaupten müssen. Und das Ziel muss ja am Ende tatsächlich sein, auch eine Medienvielfalt sicherzustellen. Und das schafft man eben nur, wenn man sozusagen nicht den Öffentlich-Rechtlichen gegen die Privaten ausspielt, sondern tatsächlich da auch Synergieeffekte sieht. Und das geht halt damit los, dass ein Werbemarkt natürlich alle betrifft. Und je nachdem, wie auch der Öffentlich-Rechtliche da agiert, man natürlich auch schauen muss, ob das noch sinnvoll ist, was sie da machen und ob sie da nicht sozusagen vielleicht auch dem einen oder der anderen privaten Anstalt das Wasser abgraben. Ne? Also das finde ich auch total legitime Diskussion. Aber was halt auch legitim ist, ist halt darüber zu diskutieren, dass halt immer noch viele Verlage beispielsweise die Anteile an den privaten Radiosendern halten und man sich dann halt auch die Frage stellen muss, welche Querfinanzierungen da auch laufen und inwieweit auch die Privaten ihre Verantwortung wahrnehmen, dass sie eben nicht einfach nur Unternehmen sind, sondern dass sie tatsächlich in einer demokratischen Gesellschaft meinungsbildende Medien sind und das auch tatsächlich entsprechend wahrnehmen müssen. Also ich finde, da darf man keinen aus der Verantwortung lassen. Und da kann man immer nicht immer nur auf den Öffentlich-Rechtlichen zeigen und sagen, ihr müsst aber mal, sondern da haben alle, glaube ich, gemeinsam eine Verantwortung an der Stelle.
Lass uns mal auf die Medienvielfalt gucken, denn natürlich haben wir nicht nur das Radio und den Öffentlich-Rechtlichen in Thüringen. Dein Heimatkreis ist ja der Ilm-Kreis und seit Juli bezieht die TA in ihrer Ilmenauer Lokalredaktion ihre Ilmenau-Nachrichten vom Freien Wort, also vom Konkurrenzverlag. Das heißt, da beginnen Synergien, die diese Medienvielfalt komplett einschränken. Es gibt also nur noch einen Verlag pro Ort in Thüringen und keine Konkurrenz mehr. Wie können wir in der Politik, wie können wir aber auch als Journalisten dafür sorgen, dass wir die Vielfalt in Thüringen sichern?
Sie haben, glaube ich, in Thüringen schon eine sehr, sehr schwierige Situation, würde ich sagen. Also gerade wenn man sich nochmal westdeutsche Bundesländer anguckt, wo auch viel gejammert wird, so nach dem Motto Medienvielfalt, dann schaut man sich an, wie viele Verlage die noch im Land haben und wie viele Zeitungen. Und dann denkt man sich, okay, bei uns ist das schon nochmal ein Ticken krasser. Und ich empfinde das in den letzten Jahren schon als durchaus problematisch, weil natürlich sich auch die Frage stellt, wie findet denn gerade im Lokaljournalismus, also direkt vor Ort, wo die Leute wohnen, wie finden dort Meinungsbildungsprozesse statt? Und wenn eben sozusagen nur noch eine Zeitung vor Ort ist und schreibt, dann hat man halt eben auch nur eine Meinung oder eine Art der Berichterstattung. Dann ist es ja auch so, dass die Zeitungen ja nach wie vor weiterhin an Leserinnen und Lesern verlieren. Also das heißt, auch da haben wir ja den Trend, dass das immer weniger wird. Und ich mache mir da schon ehrlich gesagt ziemlich Sorgen, weil wir werden irgendwann den Punkt erreicht haben, wo das aus meiner Sicht nicht mehr viel mit Medienvielfalt zu tun hat. Und gerade das Einstampfen des Lokaljournalismus finde ich insofern dramatisch, weil ich meine, mir geht es gar nicht, den Sport und sowas alles, das finde ich total legitim, dass man das aus dem Mantel holt und dass das irgendwo in Berlin geschrieben ist oder sonst wo, soll wegen mir alles so sein. Aber gerade wenn es halt darum geht, auch Politik vor Ort beispielsweise zu verfolgen und tatsächlich auch ein Meinungsbild oder, ne, also was machen wir denn? Ich bin immer noch ganz froh. Bei uns ist es noch so in Ilmenau, dass von der TA und auch vom Freien Wort immer noch jemand in den Stadtratssitzungen da ist und man auch sozusagen unterschiedliche Perspektiven bekommt. Aber die Frage ist halt tatsächlich, wie lange ist das noch so? und können eigentlich die wenigen Journalistinnen, die da vor Ort sind, überhaupt noch das leisten, was von ihnen erwartet wird. Und ich fürchte einfach, dass es ein Riesenfehler ist, insbesondere die Lokalredaktionen zu kürzen, weil ich glaube, was wollen die Leute denn lesen? Die wollen vielleicht viel Sport lesen, da gibt es sicherlich viele Menschen, dann wollen die wahrscheinlich so einen Überblick haben, was ist gerade in der Welt los. Aber dann geht es den Leuten doch darum, was bei ihnen vor Ort passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass man mit einem guten Lokaljournalismus wirklich Leserinnen und Leser hält. Ich glaube nicht, dass eine Zeitung, die woanders gemacht wurde, nicht für die Leute vor Ort gemacht wurde, dass die einen großen Anklang finden, weil diese Informationen finden die Menschen auch mittlerweile frei im Netz. Dazu brauchen sie ganz theoretisch eben nicht die Zeitung, aber für die Sachen vor Ort brauchen sie die. Und deswegen finde ich, dass wir da schon in einer relativ dramatischen Situation in Thüringen sind. Unsere Bundestagsfraktion hat dazu ja auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie man insbesondere Lokaljournalismus auf staatsfern fördern kann. Das liegt auch vor, das kann man auch einsehen mittlerweile auf der Webseite der Bundestagsfraktion. Und ich glaube, wir müssen viel stärker darüber nachdenken, wie wir Lokaljournalismus auch unterstützen können. Das andere ist, glaube ich, auch nochmal das Thema Bürgermedien. Aber man muss da auch immer noch eine Unterscheidung machen. Das eine sind halt Bürgermedien, die nochmal eine ganz andere Aufgabe haben und das andere ist professioneller Journalismus,
richtig,
der auch ganz andere, aus meiner Sicht, an dem man auch einen ganz anderen Anspruch stellt.
Genau, also bei Bürgermedien sitzen halt keine Personen, die den Journalismus gelernt haben. Die machen gute Arbeit in Thüringen, die Bürgermedien, die wir haben. Aber eigentlich müsste es eher so ein Hand in Hand zwischen professionellem und den Bürgermedien sein. Das heißt, es gibt die professionellen Medien, man kann sich austauschen. Wir Journalisten können natürlich auch als Dozenten und so weiter agieren, weiterhelfen, was wir ja auch mit den Schülerzeitungen und den Studierendenzeitungen regelmäßig machen, als DJV zum Beispiel. Aber das eine mit dem anderen ersetzen funktioniert eben nicht.
Genau.
Das Interessante ist, dass das der Forschung ja komplett widerspricht. Also die Forschung sagt seit so vielen Jahrzehnten, dass der Lokaljournalismus einen hohen Stellenwert hat, dass die Leute die Zeitungen wegen der lokalen Themen kaufen.
Richtig.
Und die Verlage bauen immer mehr das Lokale ab. Darüber wurde schon diskutiert, als ich noch nicht für Zeitungen geschrieben habe und das ist schon eine ganze Weile her.
Genau, das ist überhaupt keine neue Erkenntnis, genau.
Ja. Und zu dem, was du gesagt hast mit den Innovationen, wie können wir Medieninnovationen vorantreiben, wie können wir Anreize schaffen? Auch dazu gibt es ja Untersuchungen und gerade vor einigen Monaten hat ja Weimar, also Christopher Buschow, der Professor aus Weimar, eine Forschung dazu rausgebracht, also ein Papier, was untersucht hat, wie es um die Innovationen in Deutschland eigentlich bestellt ist. Und das sieht düster aus, weil so viele Eimer ausgeschüttet werden, ohne dass es wirkliche Ziele gibt, ohne dass es bei den Leuten ankommt, die wirklich innovativ arbeiten können. Und das ist ja nicht so, als ob es keine innovativen Journalisten gäbe. Also Projekte wie Krautreporter, wie Katapult zeigen das ja, wie gut Lokaljournalismus sein kann und dass er seine Leser findet und dass er auch finanzierbar ist, wenn man den Leuten beim Start, beim Gründen unter die Arme hilft.
Ja, und auch tatsächlich ein Ziel hat, ne? Und deswegen finde ich das Gutachten der Bundestagsfraktion auch gut, weil es halt eben auf diesen Lokaljournalismus auch abzielt und auch ein Modell aufzeigt, wie man ihn staatsfern unterstützen kann. Und was mich halt wirklich ärgert, ist, dass wir die Diskussion erstens, wie du schon gesagt hast, das überhaupt keine neue Erkenntnis ist. Also das ist nicht irgendwie so, ach hups, Lokaljournalismus ist wichtig, sondern das wissen wir einfach schon seit Ewigkeiten, dass das so ist. Und dass aber auf der anderen Seite die Abseitsbewegungen der Verlage halt definitiv andere sind. Und da muss man sich halt dann, das meinte ich vorhin auch mit der Verantwortung, die halt eben auch private Unternehmen haben, ja. Die sind halt nicht einfach Unternehmen wie jeder andere, die sozusagen, wenn sie weg sind, vielleicht ist es, ne, dann kommt vielleicht ein neuer, sondern sie haben einfach eine gesellschaftlich wichtige Funktion. Und die müssen sie auch aus meiner Sicht auch wahrnehmen. Und was mich wirklich ärgert, das gilt für beide, also fürs Freie Wort und auch für die für anderen Zeitungen, ist halt eben, dass sie es zum Beispiel in den letzten Jahren nicht geschafft haben, ein ordentliches E-Paper rauszubringen. Also wo ich so denke, das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass ich das E-Paper immer noch als PDF bekomme oder ne, das ärgert mich einfach sehr, weil da sehe ich einfach, dass die Innovation, dass es da keinen Innovationsdruck anscheinend oder nicht genug gibt, ja. Und das ist ja das, was das Gutachten auch sagt, dass man halt wirklich gezielt auch Innovation fördert, da wirklich auch reingeht und wirklich für die Leute vor Ort weiterhin verlässliche Informationen bekommt. Weil man muss ja, also es gibt ja immer so einen Common Sense, den man in der Gesellschaft hat, etwas, worauf man sich irgendwie berufen kann. Und das sind halt ganz häufig auch gemeinsame Nachrichten. Wenn die Leute aber sozusagen nicht mal mehr vor Ort aus gemeinsamen Quellen über Sachen diskutieren können, dann kriegen wir, glaube ich, auch wirklich ein Problem in Meinungsbildungsprozessen. Und dann bewegen wir uns so in dem, ich habe aber gehört oder ich habe im Internet gelesen oder auf YouTube hat einer gesagt. Und das ist doch nicht das ernsthaft, das, was wir wirklich wollen. Und deswegen würde ich mir auch sehr stark wünschen. Ich weiß halt eben nicht, ob wir das als einzelnes Bundesland einfach so leisten können, da auch gegenzusteuern oder ob das nicht auch wirklich ein bisschen stärker aus dem Bund kommen muss. Meine Sorge ist halt, und da muss man nochmal schauen, ich würde mir halt wünschen, dass es dann eben nicht in den Bundesländern landet, wo es noch einigermaßen okay läuft, sondern auch tatsächlich in den ostdeutschen Bundesländern, weil wir haben tatsächlich im Osten da auch nochmal viel stärkere Probleme. Das hat auch viel damit zu tun, zumindest in Thüringen, glaube ich, dass eben der Verlag die Mediengruppe halt eben nicht hier sitzt, vielleicht auch nicht sich unbedingt so verantwortlich fühlt. Das sind so Sachen, die natürlich dann immer auch eine Rolle spielen. Die Verlage, ne, wo man dann auch, wir haben ja das Problem, wir haben ja bei Funke, das ist halt irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Und was haben die mit uns zu tun? Ja, also auch als Politikerinnen und Politiker, ja. Und das finde ich, ist auch wirklich, wirklich ein Problem. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da auch in einen Diskurs kommen, der tatsächlich zielführend ist. Und darüber reden, wie wir das Problem lösen können am Ende. Die Erkenntnis ist schon Jahre alt, genau.
Ich wünsche mir viele, viele Journalistinnen und Journalisten, die einfach ihre eigenen Projekte an den Start bringen können und da Alternativen bieten können, wirklich vor Ort wieder recherchieren und zeigen, wie es gehen kann. Ich habe nicht so viel Hoffnung, dass von den Verlagen ernsthaft was kommt. Die hatten jetzt über 30 Jahre Zeit, was zu machen. Ich habe während meines Volontariats selber ein bisschen mitgekriegt, wie man darüber diskutiert hat, wie man sich denn online aufstellen kann. Und dass es am Anfang nicht mal möglich war, wenn ich die Zeitung schon als Papier abonniert habe, zusätzlich das PDF zu bekommen, um es eben auch auf dem Tablet zu lesen, dass ich das extra bezahlen musste. Das hat lange gedauert, bis da mal ein Umdenken herkam, dass man überhaupt nicht an die Leute, die aus Thüringen weggeht, denkt, die ja eine Lesergruppe sind, die man eigentlich nicht verlieren will. Das ist ernsthaft schade, weil dafür schenkt man sich sehr viel Potenzial und auch sehr viel Heimatverbundenheit, die da wäre. Und die gibt es definitiv bei Thüringen, natürlich.
Auf jeden Fall. Und dann muss man halt in Thüringen auch immer noch mal auf dem Schirm haben, im Gegensatz zu den westdeutschen Bundesländern, lesen die Leute hier zum Beispiel auch viel weniger überregionale Zeitungen. Ne? Also so Sachen wie die Zeit oder die Süddeutsche sind halt nicht hier so abostark wie das im Westen. Da gibt es auch eine ganz andere Tradition aus meiner Sicht im Westen. Das gab im Osten nie so diese Tradition, überregionale Zeitungen zu lesen. Also meine Eltern zum Beispiel haben damit spät angefangen. Also meine Eltern haben erst vor ein paar Jahren angefangen, sozusagen die Zeit zu abonnieren. Auch weil sie sozusagen sehr unzufrieden waren mit dem Angebot, was es hier vor Ort gab. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem, weil dadurch natürlich auch nochmal was wegbricht. Und dann bleibt halt am Ende das, am reichweitenstärksten sind halt dann noch ein paar Formate des MDR, ja, wo alle sich irgendwie drauf berufen können, oder sind halt die Radiosender. Aber da muss man halt auch sagen, gar nicht als Vorwurf gemeint, aber da ist natürlich auch die Frage, welche Gewichtung Unterhaltung und Nachrichten haben, auch sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist natürlich auch was nicht ausreicht. Also nur das Radio wird aus meiner Sicht das Problem nicht lösen. Und dementsprechend, ja, brauchen wir da dringend eine sehr offene Diskussion, wie wir zu einer Förderung von Lokaljournalismus kommen. Und ich würde mir das auch wünschen. Also, ne, und das wirklich, wenn halt einzelne Journalistinnen sagen, ich bin in dieser Region verwurzelt, und ich habe hier eine innovative Idee, wie ich sozusagen Nachrichten anbieten kann. Das muss ja nicht mal als Print sein, ja. Also das kann ja auch tatsächlich eine reine Online-Version sein. Und ich kann von sowas leben. Ich glaube, das wäre ein großer Gewinn. Da sollten wir dringend drüber diskutieren, weil das haben wir in Thüringen, glaube ich, nicht. Also jetzt gerade im ländlichen Raum würde mir jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, da gibt es Journalistinnen, die sich zusammengetan haben und da irgendwie sowas auf den Weg bringen, weil es ist wahrscheinlich einfach, also ne, es rechnet sich nicht, man kann davon nicht leben. Aber man kann es halt eben auch nicht abends mal eben noch so als Hobby machen. Also das funktioniert halt auch nicht.
Ja. Richtig. Derjenige muss halt das Kapital haben, um erstmal durchzustarten und sich aufzubauen. Genau. Und das hat man gerade in Thüringen sehr, sehr selten, dass jemand kapitalstark ist und sagen kann, ich investiere jetzt mal 100.000 und finanziere mich ein Jahr lang. Du hast gerade gesagt, dass die überregionalen Zeitungen natürlich bei uns weniger gelesen werden und das erst in den letzten Jahren zunimmt. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die ostdeutschen Bundesländer in den überregionalen Zeitungen gar nicht so intensiv stattgefunden haben. Da gibt es ja jetzt auch einen großen Wandel, dass man da mehr und mehr auch auf Journalistinnen und Journalisten aus dem Osten setzt und versucht, diese Perspektiven reinzukriegen, was dringend notwendig ist.
Ja, Ja, das, ne, ich meine, Zeit im Osten, da gab es ja dann auch mal die Diskussion, warum wird die Zeit im Osten eigentlich nicht im Westen mit reingelegt? Das sind ja auch so Sachen, ja. Ne? Warum würde ja vielleicht auch manchmal helfen, um so ein paar Diskussionen auch mitzubekommen, die vielleicht dann doch noch unterschiedlich geführt werden. Aber ja, na klar, das ist natürlich auch die Verantwortlichkeit, die auch von den größeren Verlagen, die ja zum großen Teil, muss man sagen, in den westdeutschen Bundesländern verankert sind, ein Stück weit dann erst sehr spät wahrgenommen wurde. Und dementsprechend, natürlich kann ich das total nachvollziehen, dass man die Süddeutsche erst oder dass die Zeit erst dann irgendwie interessant findet, wenn auch Themen, die einem vor Ort oder zumindest für sein Bundesland oder die Region eine Rolle spielen, dass man da nicht irgendwas über München lesen möchte. Das kann ich natürlich total gut nachvollziehen. Und ne, umso wichtiger, also ich nochmal, das Plädoyer ist aus meiner Sicht, stärkt den Lokaljournalismus. Ich glaube, das ist das wichtigste Ding, um auch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen, um gemeinsame Diskussionsgrundlagen zu schaffen. Da müssen wir ganz, ganz dringend dran. Und das können wir auch nicht nur in Thüringen diskutieren. Ne? Also das muss auch darüber hinaus tatsächlich eine große Rolle spielen. Ja.
Welche Ziele siehst du denn für die nächste Legislatur als medienpolitische Sprecherin? Ich gehe mal davon aus, dass du auch wiedergewählt wirst.
Schauen wir mal, ne? Man weiß es ja immer nicht. Als Grüne im Osten ist es immer ein bisschen schwierig, weil man nie genau weiß, wo man landet. Also ich glaube, das, was wir gerade besprochen haben, ist schon eine der wichtigen Fragen, die wir uns stellen müssen. Das andere ist aus meiner Sicht die Frage nach Medienkompetenzbildung, und zwar nicht nur für diejenigen, die quasi zwangsweise in Schulen sitzen und die man damit erreicht, sondern das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich sehe schon auch, gerade wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern Kontakt habe, dass wir da enorme Defizite haben, dass sozusagen viele Leute nicht unterscheiden können zwischen einem journalistischen Produkt, ne, also wo jemand recherchiert hat, wo jemand Quellen gecheckt hat, wo jemand geguckt hat, ob derjenige, der ihm da was erzählt, auch, ne, ob der Quatsch erzählt oder ob der die Wahrheit sagt, sich versichert hat und nach journalistischen Grundsätzen gearbeitet hat und einem YouTuber, um es jetzt mal so platt zu sagen, ja, ich meine, es gibt auch sehr viele gute YouTuber, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber sie unterliegen natürlich nicht den journalistischen Grundsätzen, wie das eben Journalistinnen und Journalisten tun. Und das ist natürlich ein ernsthaftes Problem, dass die Leute das nicht unterscheiden können. Und dementsprechend stellt sich die große Frage, und das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir da anleiern müssen, wie kommen wir zu dem Punkt, dass die Leute sowas wieder unterscheiden müssen oder unterscheiden können. Gerade was so Verschwörungsideologien angeht, merken wir einfach auch immer stärker, und das zeigen ja auch Befragungen, das zeigen Einstellungsstudien, dass ganz viele Leute anfällig dafür sind. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Da müssen wir tatsächlich ansetzen. Jetzt ist es total schwierig, in der Erwachsenenbildung solche Themen zu bearbeiten. Und wir wissen auch rein psychologisch, dass man an einem bestimmten Punkt auch an Leute nicht mehr rankommt. Also wenn Leute ganz tief an Verschwörungsideologien glauben, dann kommt man da mit Bildungsarbeit auch nur bedingt weiter. Ja, dann ist das auch immer noch mal eine andere Nummer. Da, glaube ich, müssen wir noch viel mehr Kraft reingeben, das tatsächlich auch als Problem zu begreifen und auch als grundsätzliches Problem zu begreifen. Das ist also nicht nur so eine nice to have, also wäre schön, wenn die Kinder medienkompetent wären, sondern ich halte das für eine grundlegende Frage in einer Demokratie, dass die Kinder und Jugendlichen und auch möglichst ihre Eltern medienkompetent sind. Weil wenn wir uns, wie vorhin schon gesagt, nicht mehr darauf einigen können, was die Wahrheit ist, in Anführungsstrichen natürlich, ne, weil das ist natürlich immer relativ genau, was sozusagen die gesellschaftliche Aushandlungsebene ist, dann kriegen wir ein ernsthaftes Problem. Und das andere ist ja zum Beispiel, wir haben das ja in der Corona-Diskussion, diese Wissenschaftsdebatten, die wir geführt haben. Also was ist jetzt sozusagen wissenschaftlich? Und auf einmal haben wir sehr viele Virologen in Deutschland gehabt, die alle ganz genau Bescheid wussten, wie das alles funktioniert. Und das ist eine ähnliche Diskussion. Also ich glaube, wir müssen sozusagen dahin kommen, dass Leute das unterscheiden können. Und da geht es mir vor allen Dingen nicht da, also mir geht es nicht darum, dass man jetzt Medienkompetenz versteht als sowas Lineares, sondern das ist eine sehr komplexe Geschichte. Also es ist natürlich ist es eine Technikkompetenz, also zu verstehen, wie funktioniert das Internet, wie funktioniert ein Algorithmus, wie kann mich Technik manipulieren, ne? Worauf muss ich achten? Ist es auch ein Sicherheitsrisiko für mich und meine Person? Das andere ist aber auch eine Methodenkompetenz.
Genau, wie lese ich einen Text, ja.
Woher, also wie ordne ich ein Medium ein, ja? Welche Zeitung ist das? Welchen Background hat die? Und das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, viel stärker in den Fokus rücken muss. Und da ist aus meiner Sicht sind die Schulen da wirklich noch sehr schlecht aufgestellt. Das hat auch viel mit der Lehrerinnenausbildung zu tun. Also ich will da gar nicht die Lehrerinnen und Lehrer jetzt komplett irgendwie den Fehdehandschuh hinwerfen und sagen, ihr seid alle schuld, schlicht und ergreifend, weil es in ihrer Ausbildung auch viel zu wenig eine Rolle spielt.
Na klar.
Und da muss man tatsächlich gucken, da gibt es ja in Thüringen diese ewig Diskussion über, brauchen wir jetzt ein Fach Medienkunde, ja oder nein? Wenn es dem Frieden dient, dass man mit dem Fach Medienkunde das Thema endlich prominent setzt, dann sei es so, ja. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das eigentlich was sein muss, was sich komplett durch alle Fächer zieht. Aber das ist wieder ein sehr bildungspolitisch spezifisches Thema. Und es kann auch nicht sein, dass das Thema nur von außen bespielt wird. Also dass sozusagen die Thüringer Landesmedienanstalt dafür zuständig ist, an allen Schulen die Medienbildung sicherzustellen. Das kann aus meiner Sicht nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Die können sicherlich ein gutes, ergänzendes Angebot sein, aber das ist nicht ihre Aufgabe, sondern das muss tatsächlich in die Schulen. Und das wird, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte sein, mit denen wir uns auch in der nächsten Legislatur auseinandersetzen müssen. Und in der Bildungspolitik ist es auch nicht immer schön, über sowas zu diskutieren, ne? Weil dann auch noch alle anderen kommen und sagen, aber unser Thema ist auch wichtig.
Klar, und ich meine, bei den Lehrern haben wir natürlich auch eine harte Situation. Sie kriegen mehr und mehr Aufgaben, sollen das dann auch noch mit übernehmen. Aber sie haben nicht mehr Zeit, sie haben keine bessere Vergütung. Sie haben größere Klassen immer noch.
Genau.
Und das kann man ja auch irgendwann nicht mehr stemmen. Also da muss eine Unterstützung her und da muss vor allem ein Plan daher. Also mir fehlt da ganz oft der Plan, wie soll das denn eigentlich umgesetzt werden, statt zu sagen, hier, jetzt macht mal.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, wir müssen sozusagen erstmal diejenigen, die es vermitteln sollen, kompetent machen in dem Bereich. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir den Lehrplan immer voller stopfen und es in den letzten Jahren überhaupt keine Entschlackung gab. Und wahrscheinlich ist das einfach nochmal ganz grundsätzlich reformbedürftig, das Bildungssystem. Und wir müssen uns als Gesellschaft mal wieder fragen, was wollen wir eigentlich, dass Kinder und Jugendliche lernen und wie wollen wir eigentlich, dass die aus der Schule kommen? Das sollen die jetzt Jahreszahlen hier beten können oder ist es nicht vielleicht besser, wenn sie kritisch hinterfragen können, wenn sie sozusagen in der Lage sind, ihre Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten? Also das sind ja alles so Sachen. Ich bin da eher so die auf der Schiene unterwegs. Ich finde, die Kinder müssen Methoden an die Hand bekommen. Alles andere steht irgendwo. Das kann man nachschauen. Ja, also dieses Bulimie-Lernen, was viele ja auch beklagen, das kann man eigentlich auch wieder sein lassen. Und wir können wieder hin zu tatsächlich den Kindern Werkzeug an die Hand geben. Wie erschließe ich mir meine Welt? Das ist ja das Entscheidende. Und aber ja, das ist eine sehr müßige Diskussion, die wir, glaube ich, auch nicht in einer Legislatur abräumen werden. Aber das halte ich für eine der wichtigsten Punkte.
Also sehr viele Baustellen, sehr viele Dinge, die reformiert werden müssen, sehr viel zu tun für dich und deine Fraktion und die anderen medienpolitischen Sprecher, die wir im Thüringer Landtag haben. Madeleine, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und bis bald.
Zum Abschluss ist mir natürlich mein kleiner Werbeblock noch gestattet, den ich jetzt immer wieder bringe. Es gibt uns natürlich nicht nur als Podcast. Wir sind der Berufsverband DJV Thüringen. Kommt mit uns ins Gespräch, diskutiert mit uns. Wir haben zwei Online-Stammtische, auf denen ihr das tun könnt. Kommt zu unserem Laberlagerfeuer und unserem Social-Media-Stammtisch. Schreibt uns Nachrichten auf unseren Kanälen. Alles, was ihr wissen müsst, erhaltet ihr bei uns im Newsletter und auf Anfrage natürlich per Mail. Und wir hören uns das nächste Mal wieder im DJV Thüringen Podcast. Vielen Dank.